Herzlich willkommen zur letzten Folge Hey Book Lovers im Jahr 2024. Das wird eine Folge sein, in der wir teilen, welche Bücher wir dieses Jahr besonders gerne gelesen haben oder die einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also unsere besten Bücher 2024. Aber erstmal ein Hallo an Tina.
Hallo. Ich freue mich drauf, dass wir über dieses, ja, über die Bücher 2024 jetzt nochmal ganz ausführlich sprechen können. Es hat schon Spaß gemacht, sich darauf vorzubereiten auf diese Folge.
Das stimmt, wenn man nochmal so einen Blick zurückwirft und aufs Jahr zurückblickt und dann auch erstmal überlegt, welche Bücher kommen einem denn sofort in den Sinn, die besonders waren. Und zwar, ich habe kurz einen Moment gebraucht und auch gestutzt, weil mir nicht klar war, dass es diese Bücher sind.
Also ja, bei mir war es so, zwei waren sofort da. Also ein Roman und ein Sachbuch. Und bei den anderen musste ich dann erstmal in mein Book Journal. Ich zeige das hier nochmal. Wir sind ja immer, also wir versuchen parallel auch live auf Instagram zu sein. Und da habe ich das Book Journal von Anne Bogle. Die hat den What Should I Read Next Podcast. Und da trage ich immer ganz fleißig alle Bücher ein, die ich gelesen habe. Und da ging das dann aber auch ganz schnell, dass ich dann gesagt habe, ach ja, klar, das habe ich auch gelesen und das und das. Und dann war meine Liste eigentlich schon komplett.
Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob ich nochmal reingehe in die Liste der Bücher, die ich geschrieben habe. Aber es waren zwei, das heißt drei so prominent im Vordergrund, dass ich mir dann gedacht habe, nee, dann bleiben es die einfach, wenn die als erstes in den Sinn kommen. Natürlich habe ich immer Angst, dass irgendwas verschütt gegangen ist, das auch wichtig war. Aber das waren einfach die, die am prominentesten waren.
Und war das bei dir jetzt so, dass das eher zum Ende des Jahres war? Also hast du die besten Bücher eher in der zweiten Jahreshälfte oder in welcher Jahreszeit hast du die gelesen? Kannst du das so sagen?
Ich glaube, eins habe ich im Frühjahr gelesen, eins habe ich Sommer gelesen und eins im Herbst. Also ist ganz gut übers Jahr verteilt gewesen. Und dazwischen hat sich's gefüllt mit ganz vielen anderen Büchern. Und ja, aber wenn ich so jetzt zurückblicke, war es ganz gut verteilt, dass immer wieder ein Highlight da war.
Ja, das war bei mir eigentlich auch so gut verteilt auf die einzelnen Jahreszeiten. Jedes Buch passt auch irgendwie in genau die Jahreszeit rein. Und ja, und zwischendurch einfach auch, also es waren ja keine schlechten Bücher. Ich habe, glaube ich, kein richtig schlechtes Buch gelesen, aber eher so Füllerbücher, die mich wieder hingeleitet haben zum nächsten Buch.
Ja, das stimmt. Und wenn du zurückdenkst an dein Jahr, war das ein volles Lesejahr oder hast du eine längere Flaute gehabt? Wie fühlt es sich an?
Also wenn ich mir das so angucke, war das erste Halbjahr sehr gut, also auch mit guten Büchern und da habe ich echt viel gelesen. Und dann würde ich echt sagen, mit Ende des Sommers bin ich in so einen richtigen Reading-Slump reingefallen. Das habe ich ja hier im Podcast auch mehrere Male erzählt, dass ich irgendwie mehrere Bücher angefangen habe. Also das sind bestimmt, weiß nicht, 8 oder 10 Bücher oder so, die ich jetzt immer noch nicht fertig gelesen habe, die einfach angefangen da rumliegen und ich bin in keins so richtiges reingekommen. Und deshalb würde ich sagen, das erste Halbjahr inklusive der Sommerferien, das war richtig gut und der Rest des Jahres hätte besser sein können. Und bei dir?
Ich glaube eigentlich ganz ähnlich. So, das erste Halbjahr war richtig gut, angefangen hat es intensiv und dann war es richtig gut. Und dann hatte ich im Sommer, nach dem Sommer so ein bisschen eine Flaute. Vor allem nach einem sehr prägnanten Buch, das wir auch hier besprechen werden. Und dann habe ich so viel Romance gelesen, weil ich das irgendwie brauchte. Aber die gehen natürlich in den meisten Fällen nicht so tief. Und ja, deswegen glaube ich auch mein Leseherbst. Da hatte ich auch mein Leseloch. Aber jetzt kommen ein paar ganz gute Sachen auf uns zu. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Denn, wie heißt das? Onyx Storm kommt von Rebecca Yarros. Das wird richtig gut. Ich habe gerade noch sie hat noch so ein Romance-Novel veröffentlicht. Oh Mensch, ich weiß gerade gar nicht, wie es
Variation heißt das, glaube ich. Nee, oder das Neueste?
Es war nochmal ein anderes.
Warte, ach so, weil das Neueste, ich dachte, das heißt Variation, habe ich auch reingelesen. Aber irgendwie, also obwohl Nadja so viel Werbung gemacht hat für Romance-Novels, habe ich in ein paar reingelesen nach der Folge, aber so richtig, oh, ne.
Du, vielleicht war das gar nicht ihr Neues. Ich habe Ice Turned Skyward gelesen.
Nee, das ist nicht das Neueste.
Nee, dann ist das nur eins, das mir nochmal auf meine Leseliste war. Das war jedenfalls gut als Einstimmung und man liest auch ihren Stil, wenn das Thema auch ganz anders ist, aber da freuen wir uns sehr drauf. Und wie schön ist es, dass man Buchhighlights hat, die 2025 auf jeden Fall kommen. Ja.
Aber ich
die
bin
man
auch,
sich schon freuen kann.
Weil ich habe auch ein bisschen Sorge, enttäuscht zu sein. Also das ist jetzt schon, ich meine, Fourth Wing hat alle irgendwie vom Hocker gerissen. Und dann Iron Flame war auch gut. Jetzt, ich weiß,
ich verstehe deine Sorge, aber ich glaube,
hoffentlich.
Die hat wirklich so viele Bücher geschrieben. Ich glaube, die ist gut da drin. Die kriegt das gut hin. Auch okay. Wenn das schwierig ist, so mehrteilige Bände zu machen, das wird gut. Ich freue mich da richtig drauf. Und vor allem ist ja schon Ende Januar oder so.
Ja, Wahnsinn, dass das jetzt echt nur noch ein paar Wochen sind, bis Teil 3 rauskommt. Ja, dann legen wir doch mal los, oder?
Ja.
Ja, magst du,
willst du anfangen?
Soll ich anfangen? Ja, ja, ich fange an mit einem Sachbuch. Und zwar das Buch Unreasonable Hospitality von Will Guidara. Habe ich im Podcast vorgestellt und ist ein Buch, in dem Will Guidara beschreibt, wie er in seinem Premium 5-Sterne-Restaurant die Gastfreundlichkeit gelebt hat, erlebbar gemacht hat und erzählt da ganz viele Geschichten, wie man ja unvernünftig, unreasonable ist ja unvernünftig, unvernünftig gastfreundlich sein kann. Und dieses Buch hat nicht nur super viel Spaß gemacht zu lesen, gerade weil da auch so viele Anekdoten und Geschichten aus diesem Sterne-Restaurant, Sterne-Kochbetrieb zu lesen sind, sondern weil ich da wirklich ganz viel Inspiration und Ideen auch für meine eigene Arbeit mitgenommen habe. Also was man wirklich alles machen kann, im Englischen sagt man so, to walk oder to go the extra mile, um unvergessliche Erlebnisse bei Kunden, Klienten zu schaffen und um aber auch ja einfach dieses so positive Gefühle, nicht nur im Moment, sondern auch später, wenn sie daran zurückdenken, hervorzurufen. Und das Buch habe ich echt verschlungen. Ich habe das erst als E-Book gelesen und mir das dann nochmal als Hardcover gekauft, weil ich das einfach in meinem Regal stehen haben muss und stehen haben möchte. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe das im Frühsommer, war das, glaube ich, gelesen. Ich denke da so oft dran, an dieses Buch. Es taucht auch immer wieder auch auf Instagram, Bookstagram bei den verschiedensten Menschen auf. Es ist auch auf Deutsch übersetzt. Und ich möchte davon noch viel, viel mehr wirklich aktiv umsetzen, auch in meine Arbeit. Und habe mir das jetzt ganz fest vorgenommen, dass ich das 2025 nochmal lesen werde. Vielleicht lesen wir es ja auch zusammen, Kathi. Du hast ja auch gesagt, du denkst oft an dieses Buch, obwohl du es noch gar nicht gelesen hast, einfach von dem, was ich erzählt habe. Und ja, ich glaube, dass ich da wirklich nochmal ganz viel für meine Arbeit und für meine Englisch Coaching-Klientinnen mitnehmen kann, weil mich das wirklich nachhaltig beeindruckt hat und sehr, sehr inspiriert hat. Und eigentlich ist das ein Buch, was jeder lesen sollte, der in irgendeiner Weise mit Menschen arbeitet. Und das geht wirklich weit über die Gastronomie und über Events hinaus.
Absolut. Also ich finde das, ich denke da wirklich, es ist wirklich lustig, wie Tina gesagt hat, auch wenn ich es nicht gelesen habe, muss man da immer wieder dran zurückdenken. Und wir waren am Wochenende in einem Hotel und ja, in der Gastronomie ist vielleicht so das plakativste Beispiel, wo man sich das vorstellen kann, aber das sind die kleinen Dinge, wie dass man auf dem Hause nach Hause Weg bekommt man noch ein Masse Wasser pro Person mit, damit man so eine Wegzehrung hat und frisch gebackenes Brot aus der Küche. Und das ist einfach, ich finde, das sind die kleinen Dinge, die es ausmachen. Und dass jemand mitdenkt, dass wenn man 3 Kinder hat, dass man dann, wenn man einen Wellness-Bereich dabei hat, nicht alle Kinder klein sind, sondern manche Kinder schon groß sind. Meine beiden Söhne, die älteren, die sind beide ein Stück größer als ich. Die brauchen große Bademäntel und keine kleinen Bademäntel. Und die haben sich wirklich vorher erkundigt, welche Größen wir brauchen. Das fand ich total, ja, die achtsam. ja, auf die Gäste vorbereitet. Und klar, ist es auch ein bisschen Manpower, das von denen zieht, aber ich finde auch, ich muss auf jeden Fall dieses Buch noch lesen. Dann, wie du sagst, ich finde es auch spannend, was ich für meine Kunden übernehmen kann.
Ja. Ja, das war also meine Sachbuchempfehlung. Was hast du denn jetzt auf deiner Liste?
Ja, ich habe Babel. Das habe ich im Sommer gelesen. Ich habe mir das Buch in Stockholm gekauft wegen des Covers und war mir nicht so ganz sicher, was ich erwarten kann. Und war total überrascht. Dieses Buch hat mich irgendwie so mitgenommen in eine andere Welt. Es geht um den kleinen Jungen Robin Swift, der 1812 im Kanton an Cholera erkrankt und von einem englischen Professor dort mitgenommen wird. Er ist der einzige Überlebende seiner Familie. Er bekommt ein Medikament und der Professor nimmt ihn mit nach Oxford und gibt ihm dort die bestmögliche Ausbildung, die er haben kann. Er hat private Lehrer, er hat eine Haushälterin, die sich umkümmert. Der Professor hat kein Interesse daran, ihn liebevoll wie einen Sohn aufzuziehen, aber bestmögliche Ausbildung zu geben. Und Ziel ist, dass Robin eines Tages nach Oxford gehen kann. Und in Oxford gibt es ein Translation Institute und das nennt sich eben Babel. Das ist untergebracht in einem alten Turm. Und dort werden alle Sprachen erforscht oder sehr viele Sprachen. Und es gibt tatsächlich etwas, was Robin nicht begegnet ist in seiner Kindheit. Andere Menschen aus anderen Kontinenten, die auch aus ihrem Heimatland stammen und dort ihre Sprache vertreten. Und das ist auch, was Robin dort machen soll. Er soll Chinesisch, Kantonchinesisch, soll er lehren oder entschlüsseln helfen und gleichzeitig sein Wissen mit den anderen Sprachen, der anderen Sprachen, die er beherrscht, einbringen. Und das Buch beschäftigt sich sehr tief mit dem Thema Sprachwissenschaften, was ich total spannend fand, aber eben verpackt in einen Roman. Ich habe da mal was rausgeschrieben. Oder was rausgesucht. Also er beschreibt, wie er am Anfang Englisch lernt in London und feststellt, wie Worte sich zusammensetzen. Also erst in dem Buch steht, das ist ein Zitat. Hussy was a compound of house and wife. Holiday was a compound of holy and day. Bedlam came implausibly from Bethlehem. Goodbye was incredibly a shortened version of God be with you. Also es gibt ganz viele kleine Beispiele, die er erst am Anfang aufarbeitet, einfach nur in seinem täglichen, indem er auch ein bisschen unterwegs ist in London und dann aber auch später an der Uni, als er mit Professoren arbeitet, die versuchen, ihn noch ein bisschen näher die Zusammenhänge zwischen einzelnen Sprachen zu bringen. Und da gibt es einen Abschnitt, den ich auch ganz interessant fand. Mr. Felton rapped the table with his knuckles. Even the length of a single vowel matters, Robin Swift. Consider the Bible. The original Hebrew text never specifies what sort of forbidden fruit the serpent persuades Eve to eat. But in Latin, malum means bad. And malum, he wrote the word out for Robin, emphasizing the macron with force, means apple. It was a short leap from there to blaming the apple for the original sin. But for all we know, the real culprit could be a persimmon. Also, ich hoffe, ihr konntet das verstehen, dass eben das ganz tief geht, diese Sprachwissenschaften und auch die Kunst des Übersetzens, die sich ja in der Bibel eine ganz wichtige Rolle spielt und da sicher auch für eine oder andere Irrtümer geführt hat. Und das Buch geht der relativ tief rein. Man muss schon so ein Grundinteresse, glaube ich, haben für das Thema Sprachwissenschaften, ist aber verpackt in eine fantastische Geschichte mit ein bisschen Magie. Und die Ausläufer zeigen dann, was der Kolonialismus Englands eigentlich bewirkt hat auf der Welt und wie sie Sprache dazu genutzt haben als Waffe, um noch mehr Macht zu gewinnen und Völker zu unterdrücken, die die englische Sprache nicht konnten und damit untergeordnet waren. Ja, vielleicht muss man ein bisschen ein Language-Nerd sein, um das zu mögen, aber ich finde es wahnsinnig spannend verpackt. Das Buch ist echt dick. Das hat, wie viele Seiten hat das dann? Über 500 Seiten. Es hat hinten drin und im Vorwort einen dicken Anhang mit dem Geschichte. Kleine Ich weiß schon wieder nicht, was Sternchen, die Erklärungen machen zu wissenschaftlichen Themen.
Fußnoten.
Genau, Fußnoten, die wissenschaftliche Themen erklären oder manchmal auch, was ganz lustig ist, so Seitenstränge der Geschichte erklären. Das Buch hat mich, also ich fand das einmal, mir war nicht klar, was Sprache im Kolonialismus bedeutet hat. Und ja, ich mochte diesen sprachwissenschaftlichen Zusammenhang einfach total gern. Also wer Lust hat, da mal einzutauchen. Und da geht es natürlich nicht nur um die englische Sprache, sondern um auch darum, wie die europäischen und die arabischen Sprachen zum Beispiel zusammenhängen, wie es da Wörter gibt, die aus dem gleichen Wort entstanden sind, obwohl man nicht weiß, wie diese Völker miteinander Kontakt haben können. Konnten. Ja, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall auf der Liste meiner besten Bücher 2024.
Okay, dann mache ich mal weiter mit noch einem weiteren Sachbuch. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal in dieser Sachbuchkategorie. Und das Buch heißt Alles überall auf einmal, ist auf Deutsch, von Miriam Meckel und Lea Steinacker. Und da geht's um KI. Und das ist das Buch, was ich finde, was man 2024 gelesen haben muss, sollte, um mit der ganzen Entwicklung von KI, die ja tagtäglich voranschreitet, mithalten zu können oder versuchen mithalten zu können. Das ist ein super Einstiegsbuch, erklärt wirklich die Entstehungsgeschichte, also geht auch zurück, wie KI entstanden ist und wie es sich entwickelt hat. Und was ich an diesem Buch echt so super finde, ist, dass es auf die positiven und die negativen Aspekte guckt. Also es wird nicht alles verteufelt, aber sie gucken genau hin, was KI kann, wo es Risiken, wo es Gefahren gibt, wie man den mit dem Umgang, welche Fragen man sich da stellen muss. Und ich habe das, es war, ist glaube ich im März rausgekommen, also im ersten Quartal sozusagen gelesen. Und das hat echt den Grundstein für mich gelegt, dass ich einmal selber den Einstieg in den Umgang mit KI gefunden habe, aber auch, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich alles einordnen kann, was jetzt da so kommt, aber ich fühle mich gut vorbereitet und aufgehoben. Und das ist auf jeden Fall ein Buch, in das ich auch immer mal wieder reingeblättert habe und auch ganz oft empfohlen habe. Und vielleicht gibt es bald, könnt mir vorstellen, dass die bald so ein Update-Kapitel schreiben müssen, weil sich einfach dann in einem Jahr schon wieder so viel getan hat. Das ist natürlich der Nachteil bei einem Buch über dieses Thema, dass sich die Technologie so schnell weiterentwickelt. Aber das ist wirklich für mich ein Must-Read 2024 und was mich das ganze Jahr begleitet hat und ich auch immer wieder, ja, auch immer wieder dran gedacht habe, dass ich das ja in diesem Buch gelesen habe. Und es lässt sich auch wirklich dieses ja eigentlich technische, eher trockene Thema, es lässt sich super lesen, weil das ist eigentlich von der Art her eher so ein amerikanisch-englisches Sachbuch, würde ich sagen, weil sie sehr viel Storytelling, sehr viel eigene Geschichte, eigene Erfahrungen, eigene Anekdoten damit reinbringen und das macht es einfach total angenehm zu lesen und es ist überhaupt nicht langweilig und trocken. Also alles überall auf einmal.
Ja, und ich finde tatsächlich, dass es auch eine weibliche Perspektive auf die Dinge hat in vielen Punkten. Also das klingt jetzt, vielleicht ist da manchem erscheint das völlig unwichtig, aber das, also einmal erzählen sie die Historie ein bisschen anders und auch von Frauen, die eine wichtige Rolle gespielt haben in der Entwicklung der KI. Und dann finde ich aber auch die, wie du sagst, das Storytelling ist weiblich und ein bisschen feministisch auch.
Das stimmt, ja. Ja. Genau. Dann bin ich aber auch durch mit Sachbüchern. Ich wende mich dann als nächstes den Romanen zu. Aber ja, jetzt bist du erstmal wieder dran.
Also ich habe mitgebracht The Women von Christine Hannah. Ich hatte letztes Jahr das Buch, glaube ich, Die Nachtigall gelesen von ihr oder vor 2 Jahren, war schon total begeistert. Und dieses Buch begegnet mir immer wieder. Ich habe es jetzt auch an Weihnachten, werde ich es verschenken. Ich finde, es ist eine ganz großartige Geschichte. The Nachtigall war eine Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg spielt und zeigt, wie die französischen Frauen sich zusammengetan haben und eine Rebellion gestartet haben oder ein stilles Netzwerk, um alle, die zu Hause Hilfe brauchten, die Männer waren ja alle im Krieg, zu unterstützen, jüdische Menschen, aber auch die französischen Menschen. Menschen selber. Und diesmal hat sie ein anderes Thema ausgesucht, nämlich den Vietnamkrieg, über den ich selbst noch gar nichts wusste. Das war ein ganz neues Thema für mich und hat mir aber da wirklich die Augen geöffnet. Es handelt von Frankie, die ihrem Bruder oder den Fußstapfen ihres Bruders folgt und nach Vietnam gehen möchte, in den Krieg, um dort ihre Landsmänner zu unterstützen als Krankenschwester. Und sie macht sich dort auf und erlebt dort in diesem Krieg. Und das Buch ist relativ plakativ. Also sie ist wirklich überwältigt von den Zuständen dort vor Ort, über das, wie es ihren Kollegen geht, die dort vor Ort arbeiten, also den Ärzten und Ärztinnen, Krankenschwestern, aber vor allem natürlich auch den Männern, die dort im Krieg waren. Und sie erzählt auch oder zeigt auch auf von den vietnamesischen Opfern, wie es denen ergangen ist und was für ein Leid die erfahren haben. Also es sind ziemlich krasse Bilder werden da gezeichnet und zeigt auch, wie intensiv diese Kriegszeit ist, dass das kein Ausruhen, kein Entkommen und so viel Trauma mitbringt. Und das Buch erzählt dann auch, dass sie nach Hause zurückkommt und merkt, dass sie Hilfe braucht, weil sie eben so viel Trauma mitgebracht hat, dass sie das nicht allein verarbeiten kann. Und es gibt aber keine Hilfe, weil ganz offiziell, und das ist fast bis heute so, gab es keine Frauen im Vietnamkrieg. Also es gibt ganz viele Veteranenzentren für Männer, die psychologische Hilfe und finanzielle Unterstützung bekommen. Aber Frauen waren offiziell nicht dabei und sollten auch keine Hilfe bekommen. Ja, die einzige Rolle, die Frauen gespielt haben, ist, wenn sie ihren Ehemann verloren haben oder Bruder oder Vater. Und das erzählt dann diese Geschichte mit, wie einsam ist und wie man auch mit so einem Kriegstrauma fertig wird und wenn man nicht gesehen wird und keine Hilfe bekommt. Und das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Es ist auch eine politische Geschichte, die die Hintergründe zeigt von beiden Seiten der Kriegsparteien ein bisschen, zumindest erzählt, wovon ich selber noch nichts wusste. Und es ist einfach so gut geschrieben, dass man so nah dran ist an der Protagonistin und das so sehr miterlebt und gleichzeitig halt ganz viel lernt über die Zeit damals und die Umstände. Und natürlich ist das auch übertragbar auf jeden Krieg, der jetzt gerade passiert, wie traumatisch das für diese Menschen vor Ort ist. Und ich finde, hier in Deutschland haben wir wenig Wertschätzung für die Menschen, die im Militär arbeiten. Das ist ja in den USA schon anders. Aber Hut ab für all das, was man dort potenziell vor Ort erlebt. Es hat auch meinen Blickwinkel verändert. Genau, also falls jemand Buch schenken möchte, das man über Weihnachten vielleicht liest, wo auch Zeit ein bisschen mehr für Tiefe ist, denke ich, dann ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Buch.
Ja, ich finde das ganz schön, dass das gerade diese Buchempfehlung auch zeigt, dass wir auch nicht immer nur, Romance, Happy Ending, solche Bücher lesen, sondern dass wirklich auch so gerade im Rückblick dann das beste Buch oder die Bücher, die was mit uns gemacht haben, auch die schwierigen, die tiefgehenden Bücher sind, die wirklich wirkliche Probleme ansprechen. Und da ist nämlich auch meine nächste Buchempfehlung, gehört auch in diese Kategorie. Und das ist ein deutsches Buch, das heißt Und alle so still von Mareike Fallwickel. Und das ist auch ein Buch, was mich echt, also mich aufgerüttelt hat und mir zu schaffen gemacht hat, was nicht einfach zu lesen war. Ich möchte trotzdem jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen, aber man muss das einfach wissen, dass das kein Schmöker ist, der ein Feel-Good-Gefühl in einem hervorruft. Ganz im Gegenteil, man stellt da vieles in Frage und möchte recherchieren und Sachen verändern. Und da geht es darum, dass die Frauen, also es ist ein gesellschaftskritischer Roman und Mareike Fallwickel beschreibt da drei Personen, zwei Frauen und einen jungen Mann, die auch miteinander verbunden sind. Das merkt man dann im Laufe der Geschichte. Und es ist so, dass die Frauen an einem Tag ihre Care-Arbeit einstellen. Die machen nichts mehr. Die holen die Kinder nicht mehr aus dem Kindergarten ab, die kochen kein Essen mehr, die machen nicht mehr die Wäsche, aber die machen auch keine Pflegearbeiten mehr in Altenheimen, in Krankenhäusern. Sie machen einfach gar nichts mehr. Und alle so still, sie legen sich einfach hin, gemeinsam und machen nichts. Und was dann passiert, beschreibt Mareike Fallwickel so, wie soll ich denn das sagen, so direkt und auf den Punkt, also auch wie die Männer dann damit umgehen, beziehungsweise wie die Männer dann damit nicht umgehen können, wie das ganze gesellschaftliche Leben zusammenbricht, ja, wie auch Gewalt über diese Frauen hineinbricht, aber einfach auch diese Frauen, wie die sich zusammentun, diese Solidarität, das Gemeinsame, das Miteinander, was da für eine Kraft entsteht und auch für eine Wirkung, weil die einfach sagen, nein, es geht so nicht mehr weiter, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Und das fand ich einfach aufrüttelnd und bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar. Aber wir haben ja auch, wir haben sehr ausführlich im Podcast auch über dieses Buch gesprochen, das ja in gewisser Weise nachvollziehbar, aber irgendwie auch nicht. Also es ist ganz viele Diskussionspunkte, Ansatzpunkte. Und es ist alles sehr extrem und alles sehr krass, was sie in diesem Roman beschreibt. Genauso auch wie in ihrem ersten, das ist nicht ihr erster Roman, aber Die Wut, die bleibt, geht auch in so eine ähnliche Richtung. Es ist einfach extrem und krass, so wie sie schreibt. Und das macht es aber auch so aufrüttelnd und bleibt dann eben auch so eindrucksvoll. Und ja, finde ich, ist eins der besten Bücher, das ich gelesen habe. Eine Geschichte, an die ich auch immer wieder zurückdenke. Und ich möchte... Ich habe Mareike Fallwicke ja schon einmal hier live erlebt in Burghausen und ich freue mich sehr darauf, dass sie 2025 auch wieder nach Burghausen kommt und aus diesem Buch auch vorlesen wird. Und ja, und ich freue mich darauf, also ich freue mich darauf, dass sie diese Arbeit macht, dass sie weiterschreibt und sie ist sowieso, also habe ich Podcast auch schon gesagt, echt eine Inspiration. Da findet man auch immer total gute Buchempfehlungen auf ihrem Account und ja, also mal ein deutsches Buch, was ich empfehlen kann. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht gut verkauft, die Geschichte, aber ja, ich verweise nochmal auf die Podcast-Folge, in der wir uns ausführlicher darüber unterhalten.
Ja, ich glaube, du hast es schon gut verkauft. Also einfach der Prozess, der dann entsteht, ist ja relativ realistisch dargestellt, drastisch, aber realistisch, was passiert, wenn Care-Arbeit niedergelegt wird. Und auch gleichzeitig eine sehr ehrliche Sicht auf der Dinge, dass unsere Gesellschaft einfach noch lange nicht so weit ist, als dass da irgendeine Form von Gleichberechtigung stattfindet. Und neben der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau greift sie ja auch auf, dass wir jetzt mittlerweile auch in der Gesellschaft so Untergruppen haben, die auch diese Arbeiten mit erledigen, ja. Und das ist halt, es will niemand hören und sehen, dass es diese eine Gruppe gibt, die so privilegiert ist, dass sie von all dem profitiert. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, in die Folge reinzuhören, die wir gemacht haben Anfang des Jahres. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer. Und dieses Buch lohnt sich, finde ich, auch auf jeden Fall zu lesen. Das ist fast wie so eine Pflichtlektüre, um die Gedanken anzustoßen. Genau. Und ein bisschen was Neues zu lernen und die Perspektive zu wechseln oder schärfer werden zu lassen.
Ja, oder ich finde, es ist einfach auch so ein Buch, was Gespräche, so ein Anstoß für Gespräche, also zwischen Partnern, Ehepartnern sein kann, aber auch zwischen Freundinnen, so ein Denkanstoß auch. Ja, es ist krass und überzogen, aber es ist schon so, dass man das auch immer wieder in die Realität zurückholen kann. Und ja, es bietet einfach Gesprächsstoff für gute und tiefergehende Gespräche, finde ich.
Ja. Bin ich voll bei dir.
Genau. Gut. Jetzt kommst du, glaube ich, zu einem Sandwich. Buch. Genau. Eins ist, glaube ich, unser beider Lieblings.
Das Buch hast du ja gelesen zuerst und dann warst du so begeistert. Das hast du um deinen Geburtstag gelesen, weil ich mich erinnere, dass du dieses Bild gepostet hast, wo du weinen musstest, als es zu Ende war. Und das ist, also Tina hat im Juli Geburtstag. Und das Genau, es ist auch, das ist, glaube ich, das Buch, das am allertiefsten ging dieses Jahr, weil es einfach so nah an unserem Leben dran ist und so intensiv erzählt. Die Geschichte ist gar nicht so speziell eigentlich. Es ist einfach nur so eine kurze Lebensphase, wo man die Protagonistin begleitet, aber mit ganz vielen Rückblicken. Also ich springe einfach kurz rein. Die Hauptprotagonistin ist Rocky, die ist Mama von zwei Kindern, die schon beide flügge sind und an der Uni und unterwegs. Und die verbringen einen Sommer auf Cape Cod, ich glaube eine Woche auf Cape Cod, die sie jedes Jahr machen und haben dort ein Ferienhaus gebucht, das sie jedes Jahr buchen. Ihr Mann ist dabei und ihre Eltern sollen auch zu Besuch bekommen. Der Sohn hat seine Freundin dabei und die Tochter ist da und sie machen die Dinge, die sie eigentlich seit Jahren schon immer tun, nämlich an den Strand gehen und gemeinsam dort essen gehen, wo sie immer essen gehen und Zeit miteinander verbringen. Und Sandwich heißt das Buch wahrscheinlich deswegen, weil Sandwich auch eine wichtige Rolle spielt. Es werden nämlich natürlich für den Strand immer die Kühltasche gepackt und jeder bekommt das Sandwich, das er am meisten liebt. Und das ist die Aufgabe von Rocky. Und man ist ziemlich nah an der Gefühlswelt von Rocky dabei, die gerade mitten in der Menopause ist und all die Ups und Downs körperlich, aber auch seelisch erlebt, die Veränderung des eigenen Blickwinkels, die Veränderung des Körpers, die Veränderung der Partnerschaft, die Veränderung der Beziehung zu den Kindern, zu den Eltern, ganz viele Themen, die sich eben in der Lebensmitte auftun und irgendwie schafft es die Autorin Catherine Newman so sehr, dass man da so nah dran ist an dieser Gefühlswelt. Es ist wirklich einfach geschrieben, es ist kein kompliziertes Buch, aber sie schafft es, so viel Emotionen reinzupacken, dass ich ein paar Mal weinen musste.
Ja, also
Aber
kenne
es
ich.
war kein traumatisch miterlebendes Weinen, sondern es war ein begleitendes Weinen, weil man diese Situation gut nachvollziehen kann, ohne jetzt unbedingt in allen Situationen selber gerade drin zu stecken. Aber es war irgendwie, war das Buch ganz besonders. Also
Ja.
etwas, das Autoren oder Autorinnen ja selten schaffen, dass sie einen da irgendwie tief drin berühren.
Ja, es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir es im Sommer gelesen haben, kurz bevor wir beide ja dann auch in den Urlaub gefahren sind. Und da das Buch auch im Sommer spielt und eben auf Cape Cod, es war auf so vielen Ebenen, finde ich, dass ich mich damit, ja, dass es so relatable geworden ist. Und ich finde einfach, sie findet so schöne Worte, so viele richtige Worte für Gedanken, die ich auch habe, und so wie du gesagt hast, nicht immer eins zu eins genauso, aber sie schafft es einfach, diese Lebensphase in schönen Worten zu beschreiben. Und ich habe mir auch so viel angestrichen, so viele Sätze, die einfach was mit mir gemacht haben. Also es ist echt auch, ist irgendwie so ein Buch, glaube ich, für die Ewigkeit, was irgendwie für lange Zeit, glaube ich, das Buch sein wird, das ich an meinem, warte, wie alt bin ich jetzt?
Immer nach.
Meinem Sie bin ich
Auch ein
27.
Zeichen der Zeit, dass man nachrechnen muss.
Oh Gott,
Du
ja.
bist 48 oder
Nee, ich bin
47?
47.
47, ja.
Erst ich an meinem 47. Geburtstag zu Ende gelesen habe. Passt ja super, ne? Das passt genau auch zu diesem Buch, dass ich nicht mehr genau weiß, wie alt ich bin. Ja. Ja, schön. Hast du noch was oder waren das deine?
Das waren meine drei Bücher, aber ich weiß, dass du noch was dabei hast.
Ja, und das, genau, also die Frage kommt ja eigentlich immer automatisch bei uns, was liest du gerade? Und das kann ich ja jetzt mal erzählen, was ich gerade lese, und kann eben auch sagen, dass ich glaube, dass dieses Buch auch auf meiner Best-of-Liste landen wird. Es hat mich auf jeden Fall aus meinem Reading-Slump rausgeholt. Und das hat auch mit dem Buchwichteln übrigens zu tun, weil mir dieses Buch aufgefallen ist, als ich für meine Buchwichtelpartnerin ein Buch gesucht habe. Ich habe dieses Mal ein ganz einfaches Los gehabt bei der Buchwichtelei und hatte da schon ein Buch im Kopf, was ich ihr schicken wollte und bin dann dabei auch auf dieses Buch gestoßen. Und jetzt muss ich mal kurz mein Kindle aufmachen, weil ich das sonst nicht, ich kann mir den Titel nicht merken und aussprechen kann ich es wahrscheinlich auch nicht richtig. Also das Buch heißt Welcome to the Hyunam-dong Bookshop und ist von Wang Boreum. Oh Gott. Also vielleicht schneide ich das raus. Das habe ich jetzt bestimmt alles ganz verkehrt ausgesprochen. Aber das ist eine koreanische Autorin, die dieses Buch schreibt. Ich habe das zur Hälfte jetzt gelesen und die Protagonistin, die eröffnet einen Buchladen und hat einen Mitarbeiter. Dieser Mitarbeiter ist für den Kaffeebereich zuständig und die dritte Hauptperson, die eine große Rolle spielt, ist die Kaffeerösterin, also die die Kaffeebohnen röstet. Und wer mich kennt, der weiß, dass das genau mein Ding ist. Also einen Buchladen eröffnen und das Ganze mit gutem Kaffee und Kaffeerösten und Kaffeebohnen verbinden. Und es sind sehr kurze Kapitel, die alle drei Protagonistinnen, würde ich auch sagen, Protagonisten, einer ist ein Mann, die sind auch in ihrer, also in ihrer Lebensmitte. Auf jeden Fall sind sie an einem Punkt in ihrem Leben, wo nicht alles rund läuft und wo auch so ein bisschen die Frage im Raum steht, wie geht's jetzt weiter und bin ich zufrieden mit dem Leben, was ich hier jetzt habe? Und das alles spielt sich aber in diesem Buchladen ab. Und es werden auch immer wieder Bücher genannt, die in irgendeiner Weise zu den Lebensphasen und zu den Lebensfragen passen, die die beiden, die drei sich stellen. Und es ist sehr langsam erzählt und es ist so schön erzählt. Und alles hat irgendwie mit Lesen und Büchern und Kaffee und guten Gesprächen zu tun. Und ja, also das ist auch, ich lese das im Moment immer abends im Bett und ärgere mich dann, wenn ich so müde bin, dass ich nicht mehr weiterlesen kann, weil ich einfach, ich kann noch nicht so richtig sagen, wo das jetzt hingeht. Ich im Moment denke ich so, wird da vielleicht doch noch eine, in irgendeiner Weise eine Liebesgeschichte raus, aber vielleicht wird es das gar nicht. Das kann ich noch gar nicht sagen. Aber es ist sehr, sehr schön erzählt. Ein sehr ruhiges Buch, in dem ich auch schon ganz, ganz viel angestrichen habe.
Ich finde es auch schön, dass du mein Buch aus einer anderen Welt als aus dieser amerikanischen Welt mitbringst. Wir hatten jetzt auch deutsche Bücher dabei oder von der österreichischen Autorin. Aber das ist mal eine schöne Erweiterung von der koreanischen Autorin.
Ja. Und ja, jetzt kannst du ja nochmal erzählen, was liest du denn gerade?
Also ich habe gerade besagtes Buch von Rebecca Yarros beendet und jetzt muss ich mal meinen To-Be-Read-Stapel anschauen und überlegen, was ich davon nehme, was ich als nächstes lese. Bin mir noch nicht so sicher, wonach mir ist. Vielleicht muss ich auch das Buch von der koreanischen Autorin lesen. Sowas Entspanntes über Weihnachten und was mit guten Dingen zu tun hat, mit guten Gesprächen, guten Kaffee und einem Buchladen. Das klingt ganz hervorragend. Oder ich greife doch tatsächlich auch zu dem Sachbuch über die Kunst der Gastfreundschaft, das du genannt hast. Ja, oh, ist schon wieder so viele Auswahl, gell? Ich habe auch noch einiges auf meinem Stapel.
Die Qual der Wahl.
Ja.
Ja.
Dann sind wir am Ende. Das war das Jahr 2024 in den besten Büchern, die wir hatten. Jetzt kommen noch im Anschluss die besten Bücher unserer Leserinnen.
Hörerinnen. Also die sind Leserinnen, aber sie sind unsere Hörerinnen.
Ja, genau. Und vielleicht ist da auch was dabei. Müssen wir. Also wir werden ja sowieso reinhören und vielleicht du auch am anderen Ende.
Ja, also viel Spaß jetzt noch mit ganz vielen weiteren Buchempfehlungen und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als dir, na, Weihnachten war schon, als dir einen guten Rutsch zu wünschen und dass du gut ins neue Jahr startest.
Genau, wir melden uns 2025.
Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Bye, bye.
Liebe Tina, liebe Kathi, hier ist Iris und hier kommen meine Buchempfehlungen aus diesem Jahr. Das ist einmal Der Markisenmann von Jan Weiler. Das ist ein Coming-of-Age-Roman über ein Kind in der Pubertät, ein Mädchen in der Pubertät, das ihren Vater kennenlernt, vorher keinen Kontakt zu ihm hatte und dann einen Sommer mit ihm verbringt und trotz wirklich völlig unterschiedlicher Lebensentwürfe kommen die sich doch ein bisschen näher. Dann als zweites von Claire Keegan, Das dritte Licht. Eher ein etwas trauriger Roman, ist auch schon etwas älter, spielt in Irland. Ein kinderloses Paar nimmt ein Mädchen einer entfernten Verwandten für eine Zeit lang auf. Und dieses Kind erlebt bei diesem kinderlosen Paar das erste Mal eigentlich, was es bedeutet, eine richtige Kindheit zu haben. Es ist sehr anrührend und wie gesagt ein bisschen traurig. Und eins meiner Lieblingsbücher dieses Jahr war von Martin Suter, Melody. Das ist so ein Page-Turner, wie er immer schön sagt, den man nicht hinlegen kann, wo man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Tschüss!
Mein absolutes Lieblingsbuch in diesem Jahr war Menschen im Hotel von Vicky Baum. Ich hatte das irgendwo gesehen in einer Liste, die 100 besten Bücher der 100 letzten Jahre. Und es ist auch ungefähr 100 Jahre alt, dieses Buch. Es ist ein deutsches Buch. Und Wahnsinn, Wahnsinn. Es war wirklich kurzweilig, interessant, überraschend. Ein wirklich tolles Buch. Menschen im Hotel von Vicky Baum.
Jetzt empfiehlt euch Nicole das Buch Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel.
Guten Morgen, liebe Tina. In dem Buch geht es um die Belastbarkeit von Frauen und um die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Eine Mutter von 3 Kindern steht während des Abendessens auf, geht zum Balkon, stürzt sich runter und ist tot. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin nicht Mutter von 3 Kindern. Ich habe die ganze Care-Arbeit nicht alleine geleistet. Aber ich habe in meinem Umfeld gesehen, während und auch nach Corona, wie groß noch die Ungleichheit ist zwischen Männern und Frauen und wie viel einfach immer noch als normal angesehen wird, was wir als Frauen leisten. Manchmal muss man einfach aufbegehren, aufschreien. In dem Buch wird es mit Gewalt gelöst. Das ist für mich zu viel gewesen, aber ich kann die Idee dahinter sehr wohl nachvollziehen. Und das ist auf jeden Fall ein Buch, was mich sehr nachdenklich gestimmt hat.
Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ich schaff's noch in eure letzte Best-of-Folge. Meine 2 Lieblingsbücher 2024 waren erstens Hello Beautiful von Anne Napolitano, weil ich mit der Schönheit dieses Buches überhaupt nicht gerechnet habe. Ich wollte das eigentlich gar nicht lesen, weil das überall rumlag und so gehypt wurde. Und dann fängt es auch recht langsam an, entwickelt sich so, man fragt sich noch, was geht da, und dann schleicht es sich so von hinten an und wird so ein ganz zauberhaftes, traurig, schönes, wunderbares Buch, das ich dann am Ende echt immer mal wieder weglegen musste, und dann musste ich in Ruhe weinen und dann habe ich weitergelesen und es war einfach wunderschön, und ich habe das jetzt seitdem auch ganz oft schon empfohlen und verschenkt. Also Hello Beautiful von Anne Napolitano. Und mein Lieblingssachbuch war Blood von Jen Gunter. Das ist die beliebteste Gynäkologin des Internets, nennt sie sich, glaube ich, selber. Ist eine Kanadierin, die in Amerika lebt und durchs Menopause-Manifesto bekannt geworden ist. Und jetzt hat sie ein ganzes Buch über Menstruation und Menstruationsblut geschrieben. Und die macht das auf eine sehr coole, sehr witzige Weise, vor allem wahnsinnig informativ. Die hat eine unglaublich coole Art, auch so Falschinformationen und Stereotype und Mythen um die Menstruation und einfach all den Quatsch, der kursiert, zu debunken und aufzuklären. Und es hoffe ich, kommt hoffentlich bald auch auf Deutsch raus. Und auf Englisch heißt es Blood, hat ein sehr cooles Cover, lege ich euch ans Herz. Freue mich auf eure Folge. Tschüss!
Hallo Tina, Conny hier. Ich hatte vor kurzem ein sehr schönes Leseerlebnis, und zwar bin ich in der Buchhandlung zufällig auf ein Buch gestoßen von Huck Boom, der ja eigentlich meines Wissens Regisseur ist. Der hat geschrieben Amrum, ein, wie ich finde, sehr schönes, leises Buch, das an der Nordsee spielt. Der Name verrät's. Und es geht um 2 12-jährige Jungs, die während dem Zweiten Weltkrieg versuchen, ihre Familien mit Lebensmitteln zu versorgen. und da vielen Nöten ausgesetzt sind. Das klingt jetzt erstmal traurig, aber es ist auch ein Buch, das Hoffnung versprüht und eine sehr, sehr schöne, fast poetische Sprache spricht. Also wirklich eine Empfehlung, Amrum von Hackbohm.
Meine zwei Lieblingsbücher in diesem Jahr waren von Susanne Abel, die Gretchenreihe, Eine unmögliche Liebe und das Buch, was ich nie gesagt habe. Hier geht es um Nachkriegsdeutschland, um Rassismus und Zwangsadoption und die Themen haben mich sehr berührt und sind auf alle Fälle wert, gelesen zu werden.
Mein Favorite Young Adult in 2024 war The Girl Who Fell Beneath the Sea von XCO. Asiatische Folklore, Coming of Age mit viel Loyalty, Friendship und natürlich Love. Meine Überraschung 2024 und Best Fiction, When We Believed in Mermaids von Barbara O'Neill. Zwei Schwestern, die eine gemeinsame Kindheit haben. Eine Schwester geht verloren und wie sie in späteren Jahren wieder zusammenfinden, am anderen Ende der Erde. Und natürlich noch ein bisschen Love Story, aber eine Grown-up Love Story, die echt mal sehr realistisch ist. Richtig cool. Ein Buch, was ich mit ganz großen Augen gelesen habe, aus dem Magic Realism Genre, The Cartographers von Peng Shepard, based on a real story, spielt in der New York Public Library. Man lernt was über die Arbeit von Kartografen und diese Magic Realism Elemente sind einfach so krass, dass man die ganze Zeit da sitzt und denkt, könnte es nicht wirklich sein. Also ich lieb's total. Mein Liebling im Bereich Historic Fiction, Frozen River von Ariel Lawhorn, eine Hebamme im ländlichen Amerika um 1800 und diesen ganzen Struggles und ihrer Berufung und die Grauzonen der Rechtsprechung, die damals angewendet wurden und die vor allem auch Frauen betroffen haben, diese Doppeldeutigkeit und ja, Hauptsache, man kommt gut bei weg als Mann, das ist schon krass. Mein liebstes Fantasy-Buch für 2024, Starling House von Alex E. Harrow. Das muss echt auf eure nächste Halloween-Reading-List. Creepy, dark und die Hauptcharaktere haben echt Struggles, sind nicht einfach aufgewachsen, haben ihre Päckchen zu tragen und machen das Beste draus und neben all dem noch ein bisschen Love natürlich und Magie, Fantasy, Dämonen. Alles, was man möchte. Hier noch ein Sondertipp von mir. Das müsst ihr unbedingt lesen. Mia, die neue Welt von Katie Duchess. Ein super schönes Coming-of-Age-Buch, Romantasy-Genre. Und ich liebe diese Welt, die da geschaffen wird. Die ist einfach so anders als das, was man sonst in Fantasy und Romanen kennt. Ist einfach ein Traum. Ich freue mich, wenn es irgendwann einen zweiten Teil gibt. Meine absolute Empfehlung von Herzen.